Vorbereitung auf den vierten Fastensonntag begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich hoffe, dass auch viele von Ihnen wieder mitmachen werden bei diesem Bibelgespräch. Wir werden das Evangelium des kommenden Sonntags hören und uns im Gespräch darüber austauschen, was dieses Evangelium uns persönlich heute zu sagen hat. Mit dabei sind heute Schwester Franziska aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Ich grüße dich, Franziska.
Ja, grüß Gott.
Und weil der Rest des Klosters so ungefähr krank ist, ich hatte die Grippewelle übermannt und du bist die Erste, die wieder auferstanden ist, wird heute anstelle einer der anderen Schwestern Monika Bargett aus dem Studium Balgerschung mitmachen. Schön, Monika, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo, Gavi.
Ja, wir werden diese Runde beginnen mit einem kurzen Gebet, dann das Evangelium hören, um es erst einmal in uns wirken zu lassen und uns dann darüber austauschen, was so das Erste ist, was uns anspricht, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium zur Hand nehmen wollen. Sie finden es im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21, Johannes 3, 14 bis 21. Es geht da um ein Gespräch Jesu mit Nikodemus, ein bekanntes Gespräch, das ein starkes Bild schon der Kartage vor uns erscheinen lassen wird. Sie können die Bibel zur Hand nehmen, selber auch mithören und einfach mal schauen, was ist das Erste, was mich persönlich anspricht, wo bleibe ich hängen? Und dann hören wir das in einer ersten Runde und danach sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder eingeladen mitzumachen. Als allererstes laden wir aber den Heiligen Geist ein, bei uns mit dabei zu sein, dieses Gespräch zu führen und uns fruchtbare Gedanken zu schenken. Und ich bitte Schwester Franziska, dieses Gebet für uns zu sprechen.
Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das leuchtet in jeden von uns hinein. Wir bitten dich jetzt in dieser Stunde um deinen Heiligen Geist, damit er uns öffne, dass er uns erleuchte und dass er uns bereite für dein Wort, das du für uns jetzt bereithältst. Lass uns im Licht deines Wortes auf dich schauen, aber auch auf dich hören und bewege du selbst unsere Herzen, damit wir das, was wir jetzt hören, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir es auch in die Welt hineintragen und dadurch ein Stück diese Welt verändern, so nach deinem Willen, wie es dir gefällt. Und um dieses Wirken, um deinen Heiligen Geist, bitten wir dich von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der jetzt mitdenkt, der mithört, der sich mitbeteiligt, für alle, die nicht darum wissen, dass wir gemeinsam mit ihnen verbunden sind durch dich und durch deinen Geist. Dich möchten wir loben und preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.
Und hören wir nun von Monika den Text des Evangeliums, Johannes 3, 14 bis 21.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
Soweit also die Worte des Evangeliums. Bei etwas Musik haben wir nun Gelegenheit, darüber nachzudenken. Sie haben haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir haben eben das Evangelium des kommenden Sonntags gehört, des vierten Fastensonntags, ein Evangelium aus dem Johannesevangelium, das schon ja die Grundstimmung der Fastenzeit auch in sich trägt und auch in uns wecken will. Wir werden nun Schwester Franziska aus Mainz, Monika Barget aus Balderschwang und ich zunächst einmal sagen, was wir als erstes gespürt haben, was uns aufgefallen ist, was wir gehört haben, als wir diesen Text gehört haben. Und ich möchte die Schwester Franziska bitten, den Anfang zu machen.
Ja, ich möchte auch nur einen Punkt aufgreifen. Das Evangelium hat ja mehrere Punkte, an denen wir uns aufhalten können. Aber der erste, der mir jetzt in der Musikpause so im Ohr hängen geblieben ist, das ist gleich am Anfang der Vergleich der Schlange in der Wüste, also die Kupferschlange, auf die die Menschen in der Wüste aufschauen sollten, damit sie eben nicht sterben, und der Menschensohn, der erhöht wird. Also dieser Vergleich, die Schlange, die Kupferschlange, die aufgehängt wird an der Stange, und Jesus, der am Kreuz hängt, auf den die Menschen, auf den wir schauen sollen. Und da heißt es, jeder, der an ihn glaubt, also jeder, der auf ihn schaut, voller Glauben, derjenige hat das ewige Leben. Die Menschen, die auf die Kupferschlange schauten, die von einer Schlange gebissen wurden, sie starben nicht, wenn sie auf diese Schlange schauten. Also das heißt, es war eine lebensrettende Maßnahme sozusagen. Diejenigen, die auf Jesus schauen, retten nicht nur einfach ihr Leben, dass sie länger leben, dass sie überleben, sondern es ist mehr, sie gewinnen das ewige Leben, das nicht dann beginnt, wenn der Tod eintritt, sondern in dem Moment, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich auf ihn schaue, dann habe ich schon das ewige Leben. Also diese Erhöhung Jesu, auf die wir ja jetzt hingehen in der Fastenzeit, sie ist weitaus mehr als das, was die Menschen in der Wüste erlebt haben mit der Kupferschlange. Aber es ist ein Beispiel, dass wenn wir etwas tun, was uns aufgetragen ist, es war ja unlogisch für die Menschen, warum sollten sie am Leben bleiben, wenn sie nur einfach nur auf eine Kupferschlange schauen. Aber wenn sie das im Gehorsam tun, was Gott von ihnen sagt, dann werden sie gerettet werden. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir darauf hören, was er sagt, dann werden wir das ewige Leben haben. Und das ist sicherlich ein Grund, weshalb wir auch am Sonntag, der ja Sonntag Letare heißt, uns wirklich freuen können. Denn wir, die wir an Jesus glauben, die wir zu ihm schauen, wir dürfen uns über dieses ewige Leben mehr als freuen.
Mhm. Danke, Schwester Franziska. Und Monika, wie war's bei dir?
Also ich bin besonders an Vers 18 hängen geblieben. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also dieses Gegensatzpaar Glauben und Richten, das kommt mehrmals vor in dem Evangelium. Und mir ging es immer schon so damit, dass ich mich gefragt habe, was macht den Glauben eigentlich aus, wenn er die Kraft hat, uns gerecht zu machen? Ich denke, man kann da nicht einfach nur sagen, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich erkenne das an, aber in meinem Alltag ist mir das egal, ich lebe nicht danach. Dann wäre das ein Lippenbekenntnis, ein Glaube, der gerecht macht, der uns wirklich befreien kann, der muss schon mehr beinhalten als nur ein Denken im Kopf, nur ein Wahrnehmen dessen, was Jesus getan hat. Und ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung für uns, das zu vertiefen und das Wort Glaube auch in einem weiteren Sinne zu verstehen.
Mhm. Ja, danke, Monika. Bei mir war es der gleiche Satz. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und ich habe mir so gedacht, ja, was heißt das eigentlich, das Weltgericht am Ende? Wir gehen ja davon aus, dass wir vor den Richter kommen werden, aber wahrscheinlich ist das was ganz anderes als das, was wir uns jetzt unter so einem weltlichen Gericht vorstellen. Da sitzt vorne der Richter und ich muss meine Schuld oder Unschuld beteuern. Oder wahrscheinlich ist es, ja, so etwas ganz anderes, dass wir dort stehen werden und am Ende einfach offenbar ist, auch für uns selber ganz klar ist, wer sind wir gewesen, wo sind wir zurückgeblieben, und da würde ich wahrscheinlich auch das so sehen, wie Monika es gerade gesagt hat, Glauben ist nicht nur einfach, ich halte das für wahr und freue mich darüber, sondern nach diesem lateinischen Begriff credere, cordare, das Herz geben. Das heißt, ich gebe mein ganzes Herz, mein Leben da hinein in diesen Glauben. Ja, denn ansonsten ist es so, dass wir, wenn wir das nicht tun, werden wir das Licht wahrscheinlich hassen. Jesus sagt ja weiter später, dann jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Das ist klar, man versucht dann natürlich die Lichtquelle zu meiden, weil man nicht möchte, dass gezeigt wird, dass wir nicht dem entsprechen, was wir eigentlich möchten oder was die Wahrheit ist. Und dann ist mir noch der nächste Satz, der mir aufgefallen ist: Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Es war vorher, wer Böses tut, hasst das Licht. Und dann müsste man ja meinen, wer aber Gutes tut, kommt zum Licht. Aber da heißt es, wer die Wahrheit tut. Und der Satz hat mich, ohne dass ich damit jetzt irgendwie ganz fertig geworden wäre, auch nochmal nachdenklich gemacht. Was heißt es, wenn ich in meinem Leben die Wahrheit tue? Ja, da können wir vielleicht auch später noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Und ich würde sagen, dass wir jetzt noch einmal eine kurze Pause mit Musik machen und dann nochmal den einen oder anderen Gedanken weiter entfalten. Und jetzt können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einschalten, mit diesem sehr das philosophischen Evangelium. Vielleicht sagt Ihnen das auch noch etwas Besonderes. Und wir freuen uns, wenn wir so dann die Bibelrunde noch ein wenig erweitern können. Aber jetzt zunächst Musik. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags, Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Ja, nach der ersten Austauschrunde gehen wir nun mal ein wenig in die Details und wir haben schon einiges gehört, was so auffällt uns an diesem Evangelium. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, sich einschalten möchten, 089-517-008-008 ist die Hörernummer. Wir haben gesagt, eine der Sachen, die uns aufgefallen war, ist, dass wir, wenn wir das Böse tun, das Licht meiden und wenn wir das Rechte, das Wahre tun, sagt Jesus, dann zum Licht kommen, dass wir also uns Gott dann nähern wollen, wenn wir das Gute eigentlich lieben, wenn wir Gott lieben wollen, das Licht in unserem Leben haben wollen. Schwester Franziska möchte dazu noch etwas sagen.
Ja, das Licht ist eigentlich das Thema, was mir an diesem Evangelium besonders gefällt. Also immer wenn das gelesen wird, dann wird es Licht um mich herum oder in mir. Es sind ja nur 7 Verse, die wir hören und trotzdem kommt 5-mal in diesem kurzen Text das Wort Licht vor. Und für mich ist Christus selbst dieses Licht, das in die Welt gekommen ist, um diese Finsternis aus der Welt zu vertreiben. Und es ist ja interessant, dass es in Vers 19 heißt, denn mit dem Gericht verhält es sich so. Und dann wird dieses Bild des Lichtes verwendet. Also Licht und Gericht, das hat miteinander zu tun. Und ich wäre keine Frau, wenn ich nicht auch Hausfrau wäre und mich mit Fensterputzen auskennen würde. Mhm. Und das kennen alle Hausfrauen, vielleicht auch die Männer, die ihr Auto putzen in der Garage, die Glasscheiben sauber machen. Wir können im Dunkeln, in der Dämmerung können wir das Fenster putzen und glauben, es ist sauber. Aber wehe, das Licht fällt durch, die Sonne scheint, dann kommt das zum Vorschein, was tatsächlich ist. Wenn wir uns also nicht gut bemüht haben, dann werden wir sehr viele Streifen sehen. Und das ist für mich das Bild des Gerichts. Also nicht, Gabi sagt es ja vorhin, das Gericht wird ganz anders sein, als wir uns das vorstellen. Wir können es uns eigentlich nicht vorstellen. Wir brauchen einfach Bilder, an denen wir uns orientieren können. Und wenn das Licht auf uns fallen wird, dass sein Licht, dann werden wir alle Streifen, alle dunklen Streifen unseres Lebens sehen. Er wird sie sehen, wir werden sie sehen und ich glaube, das ist wirklich Gericht genug. Er muss uns nicht verurteilen, wir müssen uns nicht verurteilen, sondern es wird einfach zu sehen sein, was tatsächlich ist, was nämlich die Wahrheit ist. Ich kann im Licht mich nicht mehr verstecken, ich kann nichts verdecken, nichts mehr zudecken. Also die Strahlen werden alles zum Vorschein bringen. Und letztendlich wird es so sein, wenn Jesus das Licht ist und wir vor diesem Licht stehen, dann wird es nichts Dunkles mehr in uns geben, wo wir irgendetwas verbergen könnten. Und ja, dann werden wir sehen, was alles für Schattenseiten in uns stecken. Und ich denke, das wird sehr schmerzhaft sein. Aber wenn wir in unserem Leben uns ja auf diesen Augenblick auch vorbereiten, wenn wir uns darum bemühen, dann werden wir vielleicht auch immer weiter wachsen können in dem, was in unserem Leben Licht ausmacht. Also, dass wir uns darum bemühen, schon jetzt wo wir in diesem ewigen Leben ja schon unseren Anfang haben, dass wir ja das Licht zulassen und immer wieder die Erfahrung machen, es gibt diese Schattenseiten, aber ich versuche sie zu überwinden. Das wird mir nie hundertprozentig gelingen, aber ich sollte mich schon jetzt darum bemühen, denn es wird alles zutage kommen.
Wie Franziska, ich denke gerade an meine Fensterscheiben zu Hause. Da scheint gerade die Frühlingssonne rein und da fiel mir das genauso auf, wie du es beschrieben hast. Und dann in der Hoffnung, dass es dann hinterher nicht auch mit der Seelenfenstern so aussieht. Aber bei dem, was du sagst, fällt mir auch ein, dass ich mal beim auch einem Gemeinschaftstreffen mit Leuten des Neokatechumenats teilgenommen habe, also des neuen katechumenalen Weges dieser Gemeinschaft oder Bewegung oder wie immer man es nennen möchte. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass man dort sehr offen auch mit den eigenen Fehlern und Versuchungen und Sünden umging und das nicht versuchte zu verstecken. Das ist wohl auch so, dass das ein bisschen auch im Charisma dieser Gemeinschaft ist. Und dann irgendjemand mal dann später sagte, ja, irgendwann ist es sowieso völlig allen sichtbar. Warum soll ich es jetzt verstecken, nicht? Ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich ist es so, dass wir schon gerne gläubig sind und auch vielleicht in der Beichte unsere Sünden dann vor Gott tragen, in dieser Verborgenheit. Aber ansonsten nach außen doch gerne immer wieder ein vielleicht etwas netteres Bild abgeben als das, was wirklich ist. Nicht, dass man so seine Intimbereiche überall in die Öffentlichkeit zerren sollte. Ich meine, da bin ich auch nicht ganz fertig mit, wo da die Grenzen sein sollen. Das finde ich auch manchmal unangenehm. Aber trotzdem, so grundsätzlich ist ein Mensch, merkt man das, glaube ich, wenn man einem Menschen gegenübersteht, der so durchscheinend ist, der nichts zu verbergen hat wirklich. Der nicht versucht, etwas zu verstecken und schöner zu erscheinen, als er wirklich ist. Für mich ist das auch ein Inbegriff der Demut. Und das macht ja auch ein wenig, ja, ist so eine Haltung, die uns auch vorbereiten könnte auf dieses letzte Gericht, wo es dann ohnehin alles offen sein wird. Nicht?
Ja, was mir dabei auch einfällt, ist, du sprichst ja letztendlich das Schamgefühl des Menschen an. Man schämt sich ja dann dafür und das möchte man natürlich nicht preisgeben. Und es ist auch gut, dass man dieses Schamgefühl hat. Aber wenn wir uns schon vor anderen Menschen so schämen, wenn wir da so unsere Schattenseiten haben, wie sehr müssten wir uns eigentlich vor Gott schämen, der sie ja doch dann letztendlich auf alle Fälle sehen wird. Und das kann uns vielleicht auch helfen, dass wir ein Schamgefühl Gott gegenüber entwickeln. Also nicht Angst oder dass wir meinen müssen, wir müssen da jetzt besser dastehen, als wir wirklich sind, aber dass wir auch ein Schamgefühl haben, dass wir bei dem, was wir tun, uns immer wieder bewusst machen, Gott ist dabei. Und es schmerzt ihn, wenn wir etwas Falsches tun. Das kann uns ja eigentlich helfen oder auch motivieren, wenn wir von diesem menschlichen Bereich ausgehen.
Ja.
Ich glaube auch, dass das Licht ein ganz positives Wort ist, um das Gericht zu beschreiben und dass gerade auch dieses Bild vom Licht den Menschen die Angst davon nehmen kann, dass das Gericht das Ende ist, dass danach nichts mehr kommt. Also wenn man bei einem weltlichen Gericht verurteilt wird, dann droht einem Gefängnis, dann droht einem Ausschluss aus der Gesellschaft und bei Gott ist es umgekehrt. Also das Licht kommt ja schon in der Schöpfungsgeschichte vor und das Gericht wird auch so eine Neuschöpfung eigentlich sein für uns alle. Und ich glaube, dass Jesus uns mit dem Evangelium auch richtig Mut macht, das Gericht bewusst zu erwarten und uns auch darauf zu freuen, dass Gott das Schlechte in uns ausräumen wird.
Man hat ja auch was Befreiendes, diese Vorstellung, nichts verbergen zu müssen. Nicht irgendwie eine Show abziehen zu müssen, nicht wie es rund um uns herum oft gefordert wird auch. Man soll sich stärker zeigen, als man wirklich ist. Man darf nicht zeigen, dass man Probleme hat mit einer Arbeit, nicht? Und dann einfach dieses Befreiende zu wissen, vor Gott kann ich ganz frei dastehen. Und er ist nicht gekommen, um mich zu verurteilen, sondern um mich zu retten. Und diese Rettung ist mir gewiss, wenn ich es denn nun wirklich will.
Ja, aber auch das kann mich ja motivieren, dieser Gedanke, wenn ich vor Gott sowieso nichts verbergen kann, dass ich es auch nicht vor den Menschen tun muss, dass ich nicht so scheinen muss, als ob, dass ich, was du vorhin sagtest, Gabi, dass es Menschen gibt, die, bei denen ist es so klar, da ist es Durchstand, die stehen dazu und bekennen es auch. Also es muss jetzt nicht überzogen sein, aber ich muss irgendwie auch lernen, wahrhaftig zu sein im Umgang mit den Menschen. Das gehört auch zu dieser Wahrheit dazu. Also nicht nur vor Gott stehe ich da er sieht in jede einzelne Faser, sondern auch vor den Menschen muss ich wahrhaftig erscheinen und nicht irgendein Trugbild aufbauen, weil das ist letztendlich ja dann auch nur eine Lüge. Ja, auch wenn es jetzt keine direkte Lüge ist, aber wenn ich etwas Falsches vortäusche, was gar nicht ist, das kann zwar mal ein Schutz, es gibt eine Situation, wo es ein Schutz ist, wo ich mich dann zurückziehen muss, um mich zu schützen, aber im ehrlichen Umgang miteinander, das sollten wir doch auch wahrhaftig sein. Mhm. Und es gibt keine Menschen ohne Schwächen, ohne Fehler, das gibt's nicht.
Mhm. Ja, das können wir vielleicht, ich denke, dass das gerade wichtig ist, auch was zum, wie das zum Zeugnis der Christen dazugehören kann, diese Befreiende im Licht stehen. Aber zunächst möchte ich, bevor wir da noch einmal drauf eingehen, Herrn Mühr aus Wendelsheim begrüßen, der erste Mann in der Runde. Grüß Sie, Herr Mühr.
Herr Mühr, Sie sind auf Sendung?
Ja, gut. Ja.
Grüß Sie, Herr Mühr, Sie sind auf Sendung, genau.
Ja, gut. Grüß Gott, Schwester Franziska. Sie haben das angesprochen hier, wenn wir mal vor Gott stehen werden und es alles Licht ist, dann werden wir die Schattenseiten sehen. Und da braucht er uns nicht mehr zu verurteilen. Wie ist es dann jetzt schon im Leben, wenn man Gott schauen darf? Und ich darf ihn oft schauen, er offenbart sich mir. Und dann ist alles so ein Licht um mich herum, er schaut mich an. Und es ist alles ein Licht. Selbst wenn Gott nicht sich offenbart, dann ist alles Gold. Er ist in Gold und ich bin in Gold gekleidet. Das ist etwas, kann man manchmal gar nicht aussprechen. Und dann ist also kein Schatten da, obwohl ich ein Sünder bin. Wie ist es das, wie ist dann das zu verstehen? Können Sie mir da etwas sagen?
Ich würde das einfach als ein Geschenk ansehen. Das geht ja da nicht um das Gericht. Sie stehen ja nicht vor Gott, vor dem Richter. Wenn Sie davon sprechen, er offenbart sich Ihnen. Sie sehen ihn im Licht und dieses Licht fällt auf Sie und Sie sehen nur noch Licht. Seien Sie dankbar dafür, dass Gott Ihnen dieses Licht schenkt und leben Sie in diesem Licht mit frohem Herzen. Aber wie gesagt, es ist nicht das Gericht, von dem jetzt Jesus hier spricht, das irgendwann sein wird, wenn wir vor ihm stehen werden. So würde ich es jetzt sehen.
Ich habe es erst kurz zugeschaltet, deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Aber Gott ist also, den darf ich immer wieder schauen, vorausgesetzt ist ein reiner Satz und immer wieder vollkommen Reue wecken. Und dann ist er im Gebet immer so nahe, das kann man gar nicht mehr möchte vor Freude hüpfen und nur Lobpreis singen und Dank sagen. Mhm. So ist es, wenn er sich mir offenbart. Ich wollte Ihnen das nur mal sagen. Ja. Und ich bin ein Mann mit 86 Jahren.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es, Herr Mühr, dann auch so, dass Sie diese Gegenüberstellung mit Gott dann nach dem Tod auch gar nicht mehr fürchten, wenn Sie dieses Erlebnis so jetzt schon haben.
Ja, das fürchte ich nicht. Der ist ich weiß es nicht, wie ich das ausdrücken soll. Mhm. Das ist so wunderbar. Auch letztens hat sich die heilige Dreifaltigkeit geoffenbart in drei Personen. Aber das ist, mein Gott, es ist manchmal nicht auszusprechen. Und doch ist, wenn ich ihn nicht schauen darf, da fehlt mir etwas.
Mhm. Dankeschön, Herr Mühr, für dieses Zeugnis für Ihre, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie es manchmal geschenkt bekommen erleben. Vielen Dank, Herr Mühr. Und ich denke, das kann auch für uns, für uns alle, die wir es gehört haben, auch eine Ermutigung zu sein, zu sagen, ja, scheuen wir dieses Licht doch nicht. Es ist kein Licht, das kalt ist oder uns verletzen will oder uns im negativen Sinn des Wortes demütigen möchte, sondern es ist so ein, so wie der Hörer es beschrieben hat, ein goldenes, warmes Licht, das uns anziehen möchte in seine Nähe und für das wir das alles andere lassen können, nicht?
Ja, hier im Evangelium heißt es ja auch im Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Also es ist ein Licht, das uns helfen möchte, nicht zugrunde zu gehen, sondern uns ins ewige Leben, also in diese Anschauung Gottes möchte es uns führen. Das, was Herr Möhr jetzt sagt, ist es ja auch eine Anschauung jetzt schon auf Erden. Aber es wird wirklich eine Anschauung geben, die nicht mehr endet, die unsere Sehnsucht ganz und gar stillen wird. Aber das ist das, was Gott uns tatsächlich schenken will. Er möchte ja nicht, dass wir in der Finsternis versumpfen, sondern er möchte ja, er hat uns ja dieses Licht gesandt, damit wir eben nicht zugrunde gehen.
Also ich denke auch, dass man das Problem, dass das Licht bei uns zunächst die Schattenseiten aufdeckt, sich auch dadurch löst, dass wir ja auf dem Weg sind, immer näher zu kommen. Und das Licht hat ja auch eine reinigende Wirkung, wenn man das so mit dem Feuer vergleicht, dass die Sünde läutern soll, dass die Menschen läutern soll wie Gold im Feuer, dann kann man das vielleicht auch so verstehen, dass wir im Leben, aber dann besonders eben auch in der Ewigkeit, diesem Licht immer näher kommen und dass wir eben nicht auf einen Schlag die Fülle des Lichtes erhalten, sondern dass das ein Prozess ist.
Herr Mühr hat, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch von dieser vollkommenen Reue gesprochen am Anfang. Also das ist wahrscheinlich diese Demut, die vorausgesetzt wird und die, ja, der wir uns dann wahrscheinlich auch stellen müssen, dann, wenn wir eben auch die Schattenseiten erkennen, dann, und daraufhin folgt dann dieses vollkommene Licht, das uns durchdringt.
Ja, auch der Gedanke, wenn ich nochmal auf diese Fenster zurückkommen darf mit den Streifen, der Gedanke, sobald das Licht drauf fällt, sehe ich die Streifen und dann kann ich das Tuch nehmen und kann nochmal anfangen zu polieren. Wenn das Licht nicht da wäre, würde ich es ja gar nicht sehen. Also das Licht hilft mir auch, an mir zu arbeiten, dass ich versuche, das, was ich tun kann, eben zum Beispiel auch das Negative zu vermeiden. Aber was Monika Bargert ja auch sagte, das Licht hat ja auch eine reinigende Wirkung. Also wenn ich mich dem Licht aussetze, dass da auch etwas hell wird. Das ist ja bei Bildern auch so, wenn die lange in der Sonne liegen, dann werden die immer blasser, werden immer heller. Also, oder man bleicht ja auch, oder hat früher die Wäsche in der Sonne gebleicht, dass sie wieder weiß wird. Also dieses, wenn wir uns diesem Licht aussetzen, dann gibt es bestimmte Dinge, die wir tun können, weil wir es sehen, wo wir dran arbeiten können. Und es gibt Dinge, in denen wir vielleicht gar nicht selbst etwas machen können, aber wo das Licht dann für uns arbeitet und uns reinigt.
Ist das ein Plädoyer der Schwester von der ewigen Anbetung, sich auch dem Licht der eucharistischen Anbetung ab und zu auszusetzen?
Also sagen wir mal so, ich würde es sehr empfehlen, weil es hat nämlich genau diese reinigende Wirkung. Also wenn wir jeden Tag hier vor diesem Allerheiligsten knien, das angestrahlt wird von einem Licht, also von einem künstlichen Licht, aber was uns dann wiederum anstrahlt, ich empfinde jede Anbetungsstunde als ein Lichtbad, muss ich jetzt sagen. Also es ist genau das, diese Wirkung, dass ich gereinigt werde von diesem Licht, aber dass ich auch mit seinen Augen lerne, auf mich zu schauen, um weiter zu wachsen auf meinem Weg. Denn wir sind ja alle Anfänger und müssen wachsen, Tag für Tag.
Da denke ich, an der Stelle können wir noch mal ein wenig Musik machen und danach geht es weiter im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Sprechen wir weiter über das Evangelium des vierten Fastensonntags am kommenden Sonntag, das wir in der Kirche hören werden. Wir haben so manches davon gehört. Ich weiß nicht, wie es euch, Schwester Franziska und Monika, geht. Mir geht immer noch dieses Zeugnis von Herrn Mühr, der vorhin angerufen hat, nach. Man merkte so, ich meine, wir sind nicht dazu berufen, über Echtheit, Unechtheit von Erlebnissen zu entscheiden, aber man spürt einfach so diese tiefe Freude von dieser Gottesbegegnung im Gebet. Das kann einen fast ein wenig neidisch machen. in dem Evangelium heißt es auch, das ist ja auch eine bekannte Stelle, dass das Licht kam in die Welt. Das erinnert ja auch an den Anfang des Johannesevangeliums. In dem Prolog kommt das ja auch schon mal. Und die Menschen wollen das Licht nicht, sie lehnen es ab. Monika, du hattest da noch einen Gedanken zu.
Ja, ich denke, dass die große Hoffnung, die von diesem Evangelium ausgeht, auch mit diesem Hinweis auf die Geburt Christi zu tun hat, das Licht kam in die Welt. Also das weckt bei mir immer so Gefühle von Heiligabend, Krippe, Stern, Weihnachtsbaum, einfach ja Schönheit Gottes, die sich in der Welt zeigt. Und wir haben vorher auch schon über die Anbetung gesprochen und die Geburt Jesu, die Anbetung, seine Gegenwart im Sakrament, das sind ja alles auch Lichtstrahlen durch die Wolken, die in unsere Finsternis hier auf Erden einbrechen. Das heißt, das Licht ist schon da, das ist schon in gewisser Weise verfügbar und das kommt nicht erst am Tag des Gerichtes, sondern das Reich Gottes hat schon angefangen.
Ja, es ist schon unter uns und wir können uns ihm aussetzen, aber im Evangelium heißt es auch, dass es die Menschen gibt, die das Licht meiden oder wer das Böse tut, der hasst das Licht, heißt es. Johannes hat da ja manchmal sehr harte Worte eigentlich, fast von allen Evangelisten manchmal der härteste. Also wer das Böse tut, der hasst Licht. Auf der anderen Seite, wir haben es anfangs auch schon mal gesagt, das war mir so aufgefallen, heißt es dann hinterher nicht als Gegensatz, wer das Gute tut, liebt das Licht, sondern das heißt, wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Also das fand ich immerhin interessant, dass man sagt, auf der einen Seite wird dem Bösen als Gegenpol die Wahrheit gegenübergestellt. Wie würdet ihr das sehen? Kann uns das sagen?
Ja, also für mich heißt es einfach, die Wahrheit ist immer das Gute. Auch wenn es vielleicht eine harte Wahrheit sein mag in irgendwelchen Situationen. Aber die Wahrheit zu sagen und zu tun ist immer das Beste, was ich tun kann. Wenn ich die Unwahrheit sage, das kann nicht gut sein, das ist das Böse. Also insofern ist es für mich gleichzusetzen, die Wahrheit zu sagen und zu tun ist immer der gute Weg.
Mhm. Man könnte auch sagen, das Wahrste dieser Welt ist Gott und Gott ist auch ganz das Gute, nicht? Das heißt, wer im Endeffekt kreist das bei Johannes immer wieder darum, im ganzen Evangelium eigentlich, ich bin Gott. Ich bin es, Jesus, der zu euch kommt und euch zeigt, wer Gott ist und an mir scheidet sich alles. An mir fällt die Entscheidung für, gegen, Licht, Dunkel, Gut, Böse. Im Endeffekt ist Jesus so dieser Scheidepunkt. Und das kommt im Johannesevangelium immer wieder auch in dieser Textstelle klar. Es geht nicht nur um irgendwie mal was Gutes zu tun oder es geht nicht um, ja, das fällt mir auch so auf, es ist nicht so was Moralisches. Es ist nicht so weniger ein moralisches, sei mal gut, sei lieb, wie man den Kindern sagt, sei mal ein bisschen lieb, sei nicht so böse, obwohl natürlich diese Fragen dann damit reinrutschen. Aber das ist nicht das Eigentliche, sondern dem geht was anderes voraus, das hängt an was anderem fest. Und zwar im Endeffekt an einer Erkenntnis. Die Wahrheit ist ja, wenn ich etwas als wahr erkenne, ist das zunächst eine Erkenntnis. Und ich erkenne, und das ist das, was Jesus im Johannesevangelium uns ja immer wieder vorbetet, ich bin derjenige, der kommt, euch zu retten. Ich bin Gott, ich bin derjenige, der das Leben in sich hat, der das Licht in sich hat, der der Weg zur Wahrheit ist, zum Leben. Und an ihm hängt sich alles auf. Und wenn du die Wahrheit willst, das Gute suchst, wenn du das Leben suchst, dann musst du zu mir kommen. Und ohne geht's eigentlich nicht.
Ja, das würde ich gerne noch bekräftigen, was du gerade sagst. Und zwar, es geht tatsächlich nicht darum, dass mal etwas ein bisschen gut ist, also man mal was Gutes, mal etwas weniger, mal etwas mehr Gutes tun, sondern Gott selbst ist das Gute schlechthin, ist der Gute schlechthin. Und das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass Gott der Gute ist. Es gibt nichts, niemand, der besser ist als Gott. Gott ist das Gute schlechthin. Und deswegen, wenn hier statt, also als Gegenbegriffpaar zu dem Bösen das Gute stehen würde, dann müsste da eigentlich stehen, dass also Gott der Gute schlechthin. Und dafür steht halt jetzt Wahrheit, weil es ist die Wahrheit, an die wir glauben, dass Gott der Gute schlechthin ist.
Mhm. Ich meine, mir fällt da immer wieder auf, dass die, dass einem bei Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Kirche zu tun haben, die von Christen unbewusst irgendwie erwarten, doch ein bisschen erwarten, dass sie so, man hat heutzutage den Begriff des Gutmenschen sein, ja, also so Menschen, die einfach sich tugendhaft verhalten und so, das erwartet man ja dann irgendwo doch auch ein bisschen, wenn man nicht schon komplett enttäuscht ist oder überhaupt nichts mehr erwartet. Aber das ist eigentlich mehr, ja, fast ein, Es ist nicht ein wirklich christlicher Gedanke, sondern das ist mehr fast so ein bisschen was, so hellenistische Ideale irgendwie mehr dahinter. Als im Christentum geht es eigentlich um was ganz anderes, es geht um eine Existenzgrundlage. Es geht darum, dass man als Christen eigentlich in einer anderen Wirklichkeit leben sollte und morgens aufsteht und sagt, ich lebe in dieser Welt, bin aber nicht von dieser Welt. Und ich gehöre zu dem, der das Licht ist. Und dann kann ich nur nach Kräften mich bemühen und hoffen, dass er mir dabei hilft, dass man das dann im Leben auch sieht. Aber es geht nicht darum, dass man irgendwie versucht, irgendwie wie ein Hochleistungssportler irgendwelche Tugenden zu entwickeln, auch wenn man sich wie ein Hochleistungssportler nach Paulus darum bemühen soll. Aber das Eigentliche ist ja diese andere Existenzgrundlage, die wir haben, diese andere Wirklichkeit, von der aus wir unser Leben beleuchtet sehen sollen.
Wobei mir dazu noch einfällt, da geht es ja auch um eine objektive Wahrheit. Also entweder ist es etwas wahr oder es ist etwas nicht wahr. Beim Guten kann ich es noch definieren. Der eine sagt, ich finde das gut, der andere sagt, das ist eigentlich eine gute Haltung. Also das kann man auch interpretieren. Was ist eigentlich gut? Ja, das, und für den einen ist das gut, für den anderen ist das gut. Also da muss sich jeder dann auch selbst entscheiden, wenn er das Gute tut, was ist eigentlich das Gute? Aber bei der Wahrheit, da habe ich keinen Spielraum. Also Gott ist die Wahrheit, oder dass wir in dieser anderen Welt leben, das ist unsere Wahrheit. Und das kann man nicht mehr interpretieren, mal so, mal so. Und Gott kann ich nicht so oder so interpretieren. Also das ist keine Interpretationsfrage, die Wahrheit. Und deswegen ist es stärker, wenn hier das Wort der Wahrheit steht und nicht einfach das Gute. Weil da könnten wir vieles anderes hineinlegen, was jetzt eigentlich gut ist.
Also die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die kann ich tatsächlich auch durch philosophisches Nachdenken, durch den Einsatz der Vernunft treffen. Aber die Wahrheit, die hat was mit Offenbarung und mit Bekenntnis zu tun. Das ist tatsächlich das Absolute, ja, sehe ich auch so.
Jetzt weiß ich nicht, ist euch noch etwas wichtig, was aus dem genau?
Ja, dürfte ich vielleicht noch einen Lichtgedanken einfügen hier, weil wir gerade noch beim Licht sind, bevor wir vielleicht auf einen anderen Begriff kommen.
Ja.
Weil ihr vorhin gesagt habt, das erinnert ja auch an Geburt Jesu, das Licht kam in die Welt, oder bei der Auferstehung werden wir es auch sehen, also wenn der Auferstandene erscheint, dass dieses Licht, was im Grab leuchtet, also was mit Jesus zu tun hat, das ist immer sehr lichtvoll. Aber wir haben auch vom Prolog gesprochen, dass dort das Licht schon vorkommt. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges, nämlich im Prolog bei Johannes heißt es ja am Anfang, vierten Vers, in ihm war das Leben, also in diesem Wort, das schon bei Gott war, in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist für mich eigentlich etwas, was ich nicht fassen kann. Wenn etwas dunkel ist, wenn die Nacht antricht und man zündet eine Kerze an, dann wird es doch an der Stelle hell. Aber wenn das bei Johannes heißt, das Licht leuchtet in der Finsternis, aber das Licht oder die Finsternis hat es nicht erfasst, das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Das Licht muss sich doch ausbreiten eigentlich. Und wenn dann Johannes sagt, das Leben, also das Wort Gottes, das Leben, war das Licht der Menschen, dann war es von Anfang an da. Das heißt, dieses Licht ist uns eigentlich von Beginn an geschenkt, aber wir Menschen haben es nicht angenommen. Deswegen wird es beim Gericht, wenn wir dieses Wort verwenden, beim Gericht wird dieses Licht nochmal ganz deutlich leuchten, das Licht, was am Anfang eigentlich schon da war, aber was wir immer wieder zurückgestoßen haben.
Und das ist, glaube ich, wir uns abgewandt haben vielleicht auch.
Das Licht brannte, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wieso das in der Finsternis nicht zu sehen war. Wie kann die Finsternis Nein dazu sagen? Es geht normalerweise gar nicht, aber die Menschen haben es getan. Und ich denke, das ist unsere tägliche Aufgabe, dass wir uns von diesem Licht immer wieder anstecken lassen. Dass wir dieses Licht brennen lassen und es nicht auslöschen. Jetzt auch in unserem ganz persönlichen täglichen Leben, nicht nur auf das Gericht bezogen, das später mal auf uns warten wird.
Herr Dendorfer ist nun auch bei uns in der Sendung zu Gast. Ich grüße Sie.
Herr Dendorfer. Ja, grüß Gott. Das Gute ist ebenso definierbar wie die Wahrheit. So eindeutig definierbar. Weil das Gute hat auch gute Folgen. Darum sagt Jesus, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Und der Gute bringt aus seinem Herzen Gutes hervor. Und wieder andererseits sagt er, sammelt man etwa Trauben von Disteln oder Feigen von Dornen. Also das Gute hat auch immer gute Folgen. Das ist eben der Fehler, dass viele Menschen die Dinge nicht nach dem beurteilen, welche Folgen das sie haben. Mhm. Weil zum Beispiel Scheidung hat immer negative Folgen. Das wirkt sich auf die ganze Gesellschaft aus. Es führt früher oder später zum Ruin. Ne?
Man sieht mehr so das Augenblickliche, was in diesem Moment ist, aber man sieht nicht, was weiter nachher dann passiert.
Genau. Mhm. Man lässt sich immer von den Empfindungen leiten und denkt aber nicht weiter, was die Geschehnisse bewirken. Mhm.
Ja, danke, Herr Dendorfer, für diesen Hinweis. Mhm. Schwester Franziska, du hattest das vorhin gesagt, das Gute, das kann man vielleicht noch so oder so interpretieren, aber also das war wahrscheinlich nicht so gemeint, dass man das nicht klar festmachen könnte, was gut ist.
Ich verstehe schon, was Herr Dendorfer meint. Das ist wohl einerseits schon richtig, aber wenn man jetzt mal einfach in die Praxis hineinschaut, da ist es trotzdem möglich, verschieden zu entscheiden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses berühmte Beispiel, ich bringe jetzt diese Frau über den Zebrastreifen, die alte Dame, ist doch eine gute Tat, sie auf die andere Straßenseite zu bringen. Und nachher stellt sich heraus, die Frau wollte ja gar nicht über die Straße gehen. War es jetzt eine gute Tat oder war das jetzt keine gute Tat? Das ist jetzt mal ein plattes Beispiel. Aber ich kann andere Beispiele nehmen. Lasse ich jetzt das Kind alleine zu Hause, das krank ist, oder gehe ich jetzt doch in diesen Bibelgesprächskreis, der doch so wichtig und so gut ist und es mein Leben ja auch verändern soll? Also es gibt manchmal Situationen, wo ich entscheiden muss, was ist jetzt das Gute? Und jemand anderes würde sagen, wie kannst du das tun? Das ist doch das, also ich würde das ganz anders tun. Das meine ich mit der verschiedenen Interpretationsmöglichkeit. Also da können verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen unterschiedlich beurteilen, ob es gut ist oder nicht. Aber was Herr Dendorfer ganz richtig sagt, an den Früchten wird man es dann erkennen, ob es gut war oder nicht. Wenn also das Kind zu Hause ganz verzweifelt ist, weil es alleine ist und irgendetwas passiert und ich komme zurück vom Bibelgesprächskreis beispielsweise, dann werde ich sehen, dass es doch gar nicht so gut war, weggegangen zu sein. Aber an den Früchten wird man es tatsächlich dann erkennen. Mhm. Aber das war jetzt nicht vorhin der Vergleichspunkt. Es ging da ja um den absoluten Begriff der Wahrheit, wo diese Interpretation eben nicht möglich ist.
Mhm. Ja.
Ich denke auch, dass sich das bei der ganz eigenen Berufung auch zeigt, dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen Gutem und dann auch dem Richtigen, das Gott von uns ganz konkret möchte. Also es ist immer gut, in ein Kloster einzutreten und in einem Kloster zu leben, aber nicht jeder hat die Berufung. Und gerade wenn man so jetzt auch die Unterscheidung trifft, bin ich zur Ehe berufen oder zum Klosterleben, da geht es nicht nur darum, einfach mal so das nächstbeste Gute zu tun, sondern wirklich nach der Wahrheit und dem Willen Gottes zu fragen, damit man auch in der Wahrheit leben kann. Also da stimme ich Schwester Franziska zu, dass es auch Situationen geben kann, wo das je Bessere dann nochmal auf einer anderen Ebene liegt. Mhm.
Trotzdem danke, Herr Dendorfer, für diesen Hinweis, damit es da keine Verwirrung gibt, dass wir nicht sagen, das Gute ist alles relativ. Das war auch wohl nicht so gemeint. Mir kommt nochmal die Geschichte mir hängt das noch nach mit dem Licht. Und mit dem Gutsein, was heißt das für uns? Also mir kommt das jetzt irgendwie so vor, als wäre das für mich immer wichtiger, dieses, es geht nicht darum, einfach was Gutes zu tun, sondern dem Guten nahe zu sein und mich von ihm prägen zu lassen. Das hat etwas, was das Leben viel mehr erfasst, als wenn ich in einzelnen Bereichen versuche, ein wenig besser zu werden. Ich glaube, man hat so manchmal ein bisschen, läuft man Gefahr, als Christen etwas moralisierend zu sein. Und ich glaube, da reagieren auch Außenstehende ganz empfindlich, wenn man so daherkommt und sagt, ja, eigentlich sind wir ein bisschen was Besseres. Und dann riecht man doch irgendwie unbewusst die Leichen, die da vielleicht noch im Keller liegen, die man aber nicht nach vorne zieht. Und dass es da vielleicht dann auch ein wenig müffelt im Leben. Nicht? Das kann einem ja auch als Christ sehr schön passieren, dass man sich da was vormacht. Sondern wahrscheinlich ist es so, dass je näher wir dem Licht kommen, desto deutlicher wird uns, dass wir wahrhaft der Erlösung bedürftig sind. Ich erinnere mich daran, mal eine Schwester gefragt zu haben, oder war es mein Mann, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand fragte, was habt ihr denn überhaupt noch zu beichten? Und da kam eben auch so ein bisschen dieses Beispiel von dem Licht, das durch das Fenster fällt, und da sagte sie, es ist halt so, je besser man die Fenster putzt, desto mehr Licht fällt auch hinein und desto besser sieht man auch den Staub. Nicht? Wenn man wenn so halb dunkel ist, dann sieht man so ein bisschen das Gröbste. Aber wenn immer besser geputzt wird, und das passiert mit jeder Beichte und mit dem näher an Gott kommen, wenn die Seelenfenster immer transparenter werden, desto besser sieht man auch die einzelnen Staubpartikel, und dann weiß man immer noch, wo es immer besser, wo es auch noch hakt, nicht? Wo man immer noch mehr aufräumen kann. Und das, vielleicht kennt jeder von uns so Beispiele von Begegnungen mit Menschen, die so ganz durchscheinend sind und so ganz im guten Sinne des Wortes, im wirklich christlichen Sinne des Wortes, demütig sind, nicht? Die das Licht nicht scheuen und die das Licht auch wirken lassen.
Ja, da geht es ja sicherlich auch dann darum, was du gerade sagst, sie das Licht wirken lassen, also dass man sich möglichst eng an Gott bindet. Es geht ja nicht darum, moralisch gut zu sein. Natürlich sollen wir das auch sein, aber das ist nicht unser Ziel, dass wir moralisch gut sind und vor den anderen gut dastehen, sondern eigentlich ist es so, je mehr wir uns an Gott binden, also je mehr wir uns dem Licht aussetzen, desto besser wird es. Also dann werden wir gut werden, weil wenn wir uns an dem Guten schlechthin halten, wenn wir uns an ihm orientieren, an ihm ausrichten, dann wird es gut sein. Also wie vorhin die Monika Bargett sagte mit der Berufung, also wenn ich, es geht nicht darum, ist das jetzt gut, das zu tun, ins Kloster zu gehen oder zu heiraten, sondern was ist eigentlich jetzt von Gott her gedacht, was ist meine Berufung, was möchte Gott, was dass ich tue, und wenn ich das tue, wovon ich weiß oder spüre, dass da führt mich Gott, dann ist es gut. Nicht zu überlegen, erst über, was ist gut, ja, und dann sagt vielleicht Gott auch ja dazu. Und es muss umgekehrt sein. Gott muss mich führen, also ich setze mich diesem Licht aus, lass mich von ihm führen, dann wird es gut sein. Und das ist dann wahrhaftig. Also dann ist es auch nichts Überhebliches anderen gegenüber. Dann kann ich wirklich in Demut meinen Weg gehen, weil ich davon überzeugt ist, Gott führt mich ja diesen Weg. Es ist nicht mein Verdienst, es ist seine Führung.
Vielleicht können wir damit dann auch gleich in die Abschlussrunde kommen, nämlich die Sendezeit ist bald zu Ende, dass wir sagen, was ist das, was wir mitnehmen aus diesem Evangelium für die kommende Woche, für diese vierte Fastenzeit, vierte Fastenwoche. Monika, möchtest du den Anfang machen?
Ja, also ich nehme den Satz, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ich denke einfach, das ist ein Aufruf zur Bekehrung für jeden von uns, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das ist eine ziemliche Provokation. Man denkt sich so auf den ersten Blick, ja, die müssen aber schön dumm sein. Und eigentlich ist man selber auch damit gemeint und betroffen.
Mhm. Danke, Monika. Schwester Franziska?
Ich möchte gleich den nächsten Satz nehmen, nämlich nicht darauf schauen, dass das Böse das Licht hasst, sondern ich möchte mich darum bemühen, die Wahrheit zu tun, um zu diesem Licht immer mehr zu kommen. Denn das ist meine Sehnsucht, diesem Licht immer näher kommen zu dürfen, auch auf die Gefahr hin, immer mehr die Schattenseiten zu sehen. Aber es ist, wie ich vorhin sagte, die Chance, an diesen Schattenseiten zu arbeiten oder ihn an meinen Schattenseiten arbeiten zu lassen. Also wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Das soll meine Motivation sein. Für diese Woche.
Für mich ist es dieses, dieses Transparentwerden, dieses nichts mehr verbergen wollen. Jetzt nicht, dass man exhibitionistisch wird und alles rauszieht, aber trotzdem einfach als Mensch in einer Wahrhaftigkeit einfach in der Welt steht, das immer mehr zu suchen und dann auch der Aufruf, mich demjenigen zu nähern, etwa im Gebet, der uns mit diesem Licht bestrahlen will, wie uns das Herr Bühl auch vorhin so schön beschrieben hat, einfach dieses sich dem Licht aussetzen, damit das Licht uns auch verwandeln kann. Das wäre so mein Vorsatz, den ich mitnehme aus dem Evangelium. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle schon an alle, die mitgemacht haben. Schwester Franziska von den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Dankeschön und gute Besserung an den Rest des Klosters. Alle guten Wünsche. Danke Monika Bargett auch, die mitgemacht hat. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen ganz herzlich. Es folgt bald in wenigen Minuten die Vesper, das Abendgebet der Kirche im Programm. Aber vorher noch ein kurzes Dankgebet an unseren Herrn für dieses reichhaltige Evangelium und das viele, was wir daraus gelernt haben. Schwester Franziska, bitte nochmal.
Ja, höchster, glorreicher Gott, wir bitten dich, dass du immer wieder die Finsternis unserer Herzen erleuchtest, dass du uns den rechten Glauben schenkst, die gefestigte Hoffnung und die vollendete Liebe. Lass uns immer besser erkennen, was du dir von uns wünschst, wozu du uns berufen hast in unserem Leben. Schenk uns die Kraft dazu, das zu tun, was wir erkennen, und hilf uns, in der Wahrheit zu leben, damit wir dir dienen und dem Aufbau deines Reiches immer mehr verhelfen. Begleite du uns in dieser Zeit auf das Fest des Ostern hin. Bereite du uns, immer mehr deinem Sohn nachzufolgen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, es zu tragen. Denn mit dir und durch deine Kraft können wir jeden Schritt tun, voller Hoffnung und voller Freude. Dich möchten wir loben, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Amen.
Amen.